Damit willkommen zum Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Andrea Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Viel Vergnügen mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Musik aus Finnland. Sie werden sich fragen, die Buchmesse mit dem Schwerpunkt Finnland lange vorbei. Wir machen das ein wenig antizyklisch, wie Sie das im Sonntagsspaziergang gewohnt sind. Wir brauchen diese Musik sozusagen für nachher. Nach 12.10 Uhr möchten wir Sie in den Norden des Landes Finnlands führen, nach Nordkarelien, ein ganz rauer Landstrich an der Grenze zu Russland, der vieles zu erzählen hat. Und wir möchten Sie mitnehmen in die Schweiz, ins mittlere Wallis. Dort kredenzen wir Ihnen eine literarische Wanderung und zum Schluss der Sendung gegen 12:45 dann in etwa besuchen wir einen Heringsmarkt und zwar in der Nähe von Kopenhagen am Öresund im dänischen Fischerort Dragør. Aber ich habe heute Besuch im Studio, auf den freue ich mich besonders und der führt uns erstmal nach Deutschland und in Deutschland herum. Es sind meine beiden Kollegen Jörg Christian Schildmöller, er ist hier im Hause im Deutschlandfunk bei uns Nachrichtenredakteur und Dirk Gebhardt, dieser ist Fotograf und Professor für Bildjournalismus an der Fachhochschule in Dortmund und die beiden haben ein ganz interessantes Projekt gewagt. Sie wandern nämlich zu Fuß von West nach Ost und die Wanderung dauert ein ganzes Jahr lang. Da fragen Sie sich, wie kommen die zwei ins Studio? Sie sind mal zwischendurch hier und alles Weitere gibt es gleich hier im Sonntagsspaziergang. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ja, Jörg-Christian Schildmöller bei mir zu Gast hier im Studio. Was ist das für eine Idee, zu Fuß zu marschieren, von West nach Ost? Man kann sagen, jetzt im Herbst die schönste Zeit zu wandern, aber sich ein ganzes Jahr ein solches Projekt vorzunehmen. Was ist das für ein Projekt?
Ja, die Idee stammt tatsächlich von Dirk. Wir beide reisen seit vielen Jahren zusammen. Wir waren zusammen zum Beispiel im Iran und in Brasilien und haben dann festgestellt, unser eigenes Land kennen wir eigentlich noch gar nicht so gut, wie wir es vielleicht kennen sollten. Und da wir beide auch aus beruflichen Gründen nicht ein ganzes Jahr oder mehrere Wochen, Monate raus können, haben wir dann entschieden, wir möchten dieses Deutschland durch einen Jahreskreis begleiten. Also wir möchten die Jahreszeiten erleben und wir möchten in 12 Etappen diese 750 Kilometer, die es sind, nämlich vom westlichsten Punkt, das ist die Gemeinde Isenbruch, ganz, ganz im Westen bei Heinsberg, bis zum östlichsten Punkt Deutschlands wandern. Der heißt Neißeaue und liegt im Dunstkreis von Görlitz. Und dann haben wir uns so einen Zeitplan gemacht und wandern jeden Tag 4, 5, 6 Tage. Und dabei überlassen wir vieles dem Zufall.
Jetzt muss ich aber wirklich Sie beide mal fragen, kann es sein, dass es eine Funktion des Alters ist, dass man sich zurückbesinnt aufs eigene Land? Sie sind ja nicht alt, wir müssen es aber trotzdem erfahren. Dirk Gebhardt, Fotograf, Bildjournalismus, Professor, wie alt sind Sie?
Ich bin 44, also das heißt in der Mitte des Lebens angekommen. Das Wandern, da habe ich auch überhaupt gar keine Beziehung zu. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht wandere sonst. Aber diese Geschwindigkeit des Gehens, die einen auch ein wenig entschleunigt, die kommt diesem Projekt natürlich zugute, weil man so Leute kennenlernen kann. Im Auto ist es schwierig, im Flugzeug unmöglich und zu Fuß kann man halt mal klingeln und fragen, was haben Sie eigentlich da für einen schönen Vorgarten?
Und das steht bei Ihrer Wanderung ja auch im Vordergrund, also nicht unbedingt nur den Vorgarten zu besichtigen, sondern mit den Leuten zu reden, die diesen Garten pflegen.
Genau, es geht uns so ein bisschen darum, wir haben jetzt 2 Geburtstage, 25 Jahre Mauerfall, 25 Jahre Wiedervereinigung. Und das ist natürlich so ein klassisches Rückblicks- und Vorausblicksjubiläum. da wollten wir eingreifen und sagen, okay, wie können wir das machen?
Und das mit den Menschen ist tatsächlich so, dass das funktioniert auch. Also wir hatten gleich in der ersten Etappe zum Beispiel den Moment, dass ich kein Mineralwasser mehr hatte. Und es war einer von diesen sehr warmen, schönen, goldenen Herbsttagen. Und wir kamen glücklicherweise an einem kleinen Dorf vorbei. Und ich habe dann tatsächlich geklingelt. Und dann machte eine freundliche Niederländerin auf, denn dieser Landstrich wird zu einem großen Teil von Niederländern bevölkert, die nämlich da leben, weil die Grundstücke billiger sind. Und ich habe gesagt, kann ich vielleicht meine Wasserflasche mit Leitungswasser auffüllen? Und die Dame lachte und sagte, ich mache dir Sprudel. Und dann ist sie also in die Küche und man hörte dann dieses Geräusch von dieser Druckpumpe, mit der man diese Mineralwasserflasche zubereitet. Und dann hat sie mir eiskaltes, frisches Mineralwasser gebracht. Und das war so einer von den Momenten, wo man gemerkt hat, es kann auch klappen, bei wildfremden Leuten zu klingeln und dann mal zu gucken, was passiert.
Die fahrenden Gesellen, Jörg-Christian Schillmüller und Dirk Gebhardt, was fotografieren Sie da, Herr Gebhardt? Auf ihrer Wanderung, was Ihnen so vor die Linse kommt? Nein, sicherlich überlegter, oder?
Es ist definitiv überlegter. Man muss natürlich im Grunde genommen immer so eine Essenz dessen, was man erwandert, fotografieren. Das kann natürlich immer in Personen gipfeln, die man trifft, die besonders interessant sind. Aber auch in Momenten, wo die Landschaft und die eigenen Füße irgendwie einem sagen, so hier ist jetzt so ein Kristallisationspunkt, der zum Bild werden kann und der für andere Menschen auch was bedeutet.
Mhm. Sie haben, da müssen wir nochmal auf diesen Landstrich, in dem Ihre Wanderung den Ausgangspunkt nahm, zurückkommen. Selfkant heißt das ja wohl.
Ja, das war schon falsch, habe ich auch gelernt. Selfkant.
Du lieber Gott.
Mit stimmhaftem S. Ich habe auch am Telefon immer ja. Selfkant gesagt, bis dann der freundliche Herr Passen, das ist der Vorsitzende der Heimatvereinigung Selfkant, eben erläutert hat, dass es sich mit stimmhaftem S spricht.
Und also welche Sprache spricht der Herr?
Der spricht ganz viele Sprachen. Das ist nämlich so ein Grenzgänger, der sein Leben lang zwischen Deutschland, den Niederlanden und Belgien verbracht hat. Der spricht natürlich Hochdeutsch, aber er spricht auch Selfkant platt. Und ich habe mal ein kleines Zitat von ihm mitgebracht, wo er ein Gedicht zitiert. Jetzt hören wir nur ein paar Zeilen. Das heißt meine Muttersprache.
Min Muttersprach is manny e platt. Het spricht so mitten ute tacht. Het klingt so vroer und klingt so trü. Het passt so echt wie Leinch und Lü. Und wat min Mutter mich gegeve, dat haut ich heilig. All mein Leben. Wenn ich eine, der ist weggegangen, dann ist die Muttersprache vergangen.
Ja, also so viel haben wir verstanden. Es geht um die Muttersprache.
Ja, es geht halt um jemanden, der eben erzählt, was ihm die Sprache bedeutet, dass sie ihm heilig ist, dass er sie eben gerne pflegen möchte, aber dass es vielen Leuten, die eben ihre Heimat verlassen, passieren kann, dass sie ihre Muttersprache einfach verlieren.
Und diese Gegend war mal niederländisch?
Diese Gegend war niederländisch sogar relativ lang noch, bis 1963. Also eigentlich haben wir unsere Deutschlandwanderung in den Niederlanden begonnen. Das war niederländisch verwaltet und viele der Leute im Selfkant zu der damaligen Zeit fühlten sich auch ein wenig privilegiert, weil natürlich die Niederlanden sehr viel Strukturhilfe in diesem doch gebeutelten Nachkriegslandstrich schenkten.
Ja. Jörg Christian Schillmüller, warum ist eigentlich, ich verstehe es nicht, aber Sie haben mir vorher das Stichwort irgendwie zugerufen, warum ist der Bund der Steuerzahler involviert in Ihre Wanderung?
Ja, das ist eine von diesen netten Informationen, die man...
Das war nur ein Handy, das ist nicht schlimm. Wahrscheinlich ruft da schon jemand zur nächsten Etappe.
Genau. Also das ist so, der westlichste Punkt Deutschlands ist ein kleiner Ort im Nirgendwo, an einer Kreisstraße. Und das bedeutet, dass man da eigentlich vorbeifährt. Und der Bürgermeister dieser Gemeinde Selfkant, Herbert Korsten, hat sich gedacht, ich möchte hier mal so ein Erlebniszentrum bauen und hat einen Plan entworfen für ungefähr 500.000 Euro, wie man aus diesem westlichsten Punkt mit weißen Betondielen, einer Windrosenbank und einer deutsch-niederländischen Erlebnisbrücke eben einen Punkt macht, der Touristen anzieht. Und darauf ist der Bund der Steuerzahler aufmerksam geworden. Und im aktuellen Schwarzbuch, das jetzt gerade vor ein paar Tagen rauskam, gibt es das Kapitel, wo eben da steht, warum braucht man einen Erlebnisraum, Zitat, irgendwo im Nirgendwo.
Dafür ist das Selfkant doch so schön. Und wir hören noch ein wenig Musik von dort. Das ist eine Art Hymne des Selfkant.
Also es gibt da tatsächlich auch eine lebendige Liedkultur. Und ich habe gestern noch mit dem Gerd Passen gesprochen, diesem Vorsitzenden der Heimatvereinigung. Und er hat gesagt, von unserer CD, von unserem Chor, der Chor heißt Selfkantblatt, spielen Sie doch bitte das Lied Les komm ich ins Lad. Das ist im Prinzip die Geschichte eines Mannes, der des Nachts, ich glaube, er hat sein Kind besucht, nach Hause geht, etwas viel getrunken hat und dann immer fragt, könnt ihr mir sagen, wo mein Haus ist?
Und Dirk Gebhardt und Jörg-Christian Schillemüller, sie werden mitsingen. Wir hören es uns jetzt mal an. Sollten Sie, meine Damen und Herren, im Bayerischen Wald wohnen und den Text nicht verstanden haben, kein Problem. Es geht vielen ähnlich wie Ihnen. Musik aus dem Selfkant. Meine beiden Gäste heute im Studio, Dirk Gebhardt und Jörg-Christian Schillemüller, haben in dem Fall nicht mitgesungen. Aber sie waren ja dort auf ihrer Wanderung, die begonnen hat vor kurzer Zeit, ganz im Westen. Wie lang ist da, Dirk Gebhardt, eine solche Etappe gewesen am Anfang? Wie viele Kilometer sind Sie da marschiert?
Wir sind jetzt die erste Etappe ungefähr 64 Kilometer. Marschiert und zwar von Isenbruch bis Jüchen mit abenteuerlichen Ausprägungen menschlicher und aber auch natürlicher Art und auch elektronischer Art. Im Wesentlichen gehen wir vom 3. Oktober bis zum 3. Oktober, also das heißt, die Reise endet am 3. Oktober 2015 dann ganz weit im Osten.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese 64 Kilometer waren auch harte Arbeit. Also am ersten Tag waren es 18, 19, das war noch ganz angenehm. Und am zweiten Tag sind wir dann morgens auch wieder bei grandiosem Herbstwetter aufgebrochen und sind dann 24 Kilometer gelaufen bis nach Erkelenz. Und das war halt so ein Tag, wo dann auch, also bis mittags war es traumhaft schön. Es war eine Wanderung durch Maisfelder und im Hintergrund drehten sich Windräder und es war ganz meditativ und schön. Und dann kam nacheinander eine Kreis- und eine Landstraße und wir hatten richtig viele Kilometer unter den Füßen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, mein Rucksack ist zu schwer. Also ich habe 15 Kilo und das Laptop fliegt raus. Das muss ich mal sagen. Ich werde mir jetzt ein Tablet kaufen müssen, weil ich diese 2 Kilo Laptop mit Hülle, das schaffe ich nicht.
Also à la longue ist es dann doch ein Faktor.
Genau.
Also wie Ihre Objektive, Herr Gebhardt.
Ja, ich bin da jetzt mit einer sehr kleinen, also zwar professionellen, aber mit sehr leichten Equipment unterwegs. Das ist ungefähr 2 Kilo, das geht. Das ist gar nicht so schlimm. Normalerweise schleppe ich so 8-9 Kilo mit mir rum. Also das ist schon der Wanderung geschuldet. Aber ich habe natürlich dann eher auch bei der Wanderung gar nicht so ein, wie sagt man das, so eine Selbsterfahrung gehabt, sondern was mich beeindruckt hat bei den Maisfeldern und den Windrädern, war, dass wir durch ein nachhaltiges Deutschland marschierten. Also diese Maisfelder, muss man sich vorstellen, da ist in der Stadt Brigden eine große Biogasanlage und der Umkreis ist, produziert jetzt Mais für diese Biogasanlage, so viel zu Fidel Castro und wir produzieren das Essen für, dieses, für die Energie.
Also keine Gefahr irgendwie mit Genmais oder sonst wie?
Ganz natürlich. Nein, das ist ganz natürlicher Mais und die Windräder sind natürlich auch der Nachhaltigkeit geschuldet. Das fand ich interessant, dass auf einmal durch einen Landstrich zu gehen, der geprägt ist von der Energieversorgung.
Der daraufhin angebaut wird. Und wir hatten auch da wieder den Moment, im Nachhinein waren wir ein bisschen traurig, dass wir es nicht gemacht hatten. Wir sind morgens eben bei diesem diesem Spielplatz in Birkten losgelaufen. Und nach einer halben Stunde waren wir in Waldenrath, das war das nächste Dörfchen, und haben also, ohne dass wir es verhindern konnten, das Schützenkönigspaar kennengelernt. Da war nämlich die Herbstkirmes. Und das Schützenkönigspaar von Waldenrath, das sind Martin und Nicole, und wir wurden sofort reingewinkt, also draußen wurde gerade gekränzt in Farben und so, und dann hängt da so ein großes, eine große Plakette, da steht drauf, ich glaube,
Heil dem Königspaar.
Heil dem Königspaar, da stutzt man dann so ein bisschen und denkt sich so, okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Und dann wurden wir als erstes gefragt, wollt ihr Kaffee und Brötchen? Und wir hatten nun gerade eine Stunde vorher genau Kaffee und Brötchen bekommen auf diesem Spielplatz, wo wir gezeltet hatten. Und dann haben uns aber Martin und Nicole ein bisschen erzählt von dieser Tradition, was es bedeutet, Schützenpaar zu sein. Und Martin hat uns den Holzvogel gezeigt mit den Einschusslöchern der Kleinkaliberpistole, Dirk. Ne?
Gewehr. Kleinkalibergewehr.
Kleinkalibergewehr. Dann haben die uns genau erklärt, die Choreografie eines solchen Tages als Schützenpaar, also Umzug, Messe, Frühschoppen, Parade von der Kirchtreppe, und dann zieht da das Trommlerchor vorbei und dann zieht da das Musikchor vorbei.
Und die Schützenbruderschaft.
Und die Schützenbruderschaft, genau.
Und die Schützenkönigin ist hübsch.
Also ja, in dem Fall ja, das können wir bejahen. Und für mich war da ein sehr schöner Moment. Ich habe sie dann gefragt, weil man hat natürlich festliche Kleider als Schützenkönigin, zwei an der Zahl, und ich musste sie fragen, ob das nicht noch schöner ist, als Prinzessin zu sein. Und sie sagte auch, also mit dem Seufzer der größten Erleichterung, den man sich vorstellen kann, ja.
Ja, genau. Sie haben so ein kleines Ratespiel mitgebracht. Wir spielen es mal ein und dann werden Sie uns erklären, worum es dabei geht.
Dieses Geräusch hat der Schützenkönig Martin für uns gemacht. Und es gibt da so, das ist wie so ein Titel eines alten Romanes, das ist das Königssilber von Waldenrath. Man muss sich vorstellen, das, was wir gerade gehört haben, ist das Geklingel von ungefähr 60, 70 silbernen Metallplaketten. Jedes Jahr kriegt der Schützenkönig eine solche Plakette, kann dann dort seinen Namen, das Datum und was er möchte, ein Logo, eine Windmühle, was auch immer draufstanzen. Und dann ergibt sich halt im Laufe der Jahrzehnte so eine Art von Trophäengeklingel daraus. Mhm. Und der Martin war ganz stolz und hat uns dann seinen gezeigt, der noch nicht angebracht war an diesem Ensemble, sondern eben noch im Laufe der Zeremonien dann feierlich drangehängt wird.
Ich habe, Dirk, gerade noch eine Frage, weil Sie das von diesen Maisfeldern da erzählen. Im Moment steht der Mais sehr hoch, wenn er noch nicht geerntet ist. Kann man sich gut drin verlaufen. Das gibt es ja auch ein Geschäftsprinzip, diese Maislabyrinthe, die es gibt. Aber wie haben Sie sich eigentlich orientiert? Da stehen ja jetzt nicht Wegweiser, wo drauf steht Deutschlandfunk Crew hier entlang.
Das wäre schön gewesen. Wir haben uns wahrhaftig traditionell so ein bisschen an Karten orientiert, die wir allerdings vorher ausgedruckt hatten aus dem Internet.
Das ist ja wie früher.
Das ist so wie früher, weil wir haben festgestellt auf unserem Marsch durch die Lande, dass vor allen Dingen, als wir bei den Geisterdörfern Immendorf und
Immerath und Borschemich am Tagebau, das war deshalb so lustig, weil wir mussten eher am Tagebau vorbei. Wir wollten uns diese verlassenen Dörfer angucken. Immerath ist recht
bekannt. Die mussten geräumt werden aufgrund der Tagebaumaßnahmen.
Genau, Immerath ist schon fast geräumt. Da wohnen noch zwei, drei Familien und Borschemich genauso. Die liegen halt an der, man nennt das Abbaukante. Und haben wir halt eben über unsere Handys versucht, einen Weg zu finden über ein Kartenprogramm entlang der Abbaukante. Und das war sehr skurril, weil uns das Programm dauernd sagte, gehen Sie bitte jetzt rechts ab und 800 Meter geradeaus. Und dann haben wir gesagt so, das geht nicht, da ist der Schaufelradbagger. Weil diese Straßen, die uns das Programm vorgeschlagen hat, die waren alle weggebaggert. Das bedeutete also, und wenn man jetzt Dirks Schuhe sehen könnte, er hat sie nämlich bis heute nicht geputzt, da ist immer noch der Lehm dran von diesen Feldern, weil wir sind dann mit unseren Rucksäcken querfeldein. Und das war echt anstrengend, weil es war nicht nur ein plattes, in dem Fall sogar schon abgeerntetes Maisfeld, sondern es war auch ein frisch gepflügtes Feld mit so 15, 20 Zentimeter hohen Erdplatten. Und damit dann diesen 15-Kilo-Rucksäcken drüber, das war sportlich.
Ja, und das digitale Nirvana hat uns auch wirklich mehrfach an diesem Tag in die Irre geführt. Und die Schuhe habe ich mit Absicht jetzt nochmal angezogen, um das hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen beschreiben zu können. Die sind nämlich wirklich noch mit diesem Lössboden, diesem schweren 20 Meter tiefen Lössboden der Erkelenzer Börde beklebt.
Ja, man sieht es unter dem Moderationstisch. Wo Sie hintreten, wächst jetzt was wahrscheinlich.
Genau. Ja, sehr wahrscheinlich wächst da jetzt was. Ist auch so ein bisschen Melancholie bei, weil dieser ganze Lössboden wird natürlich durch das Umwälzen, durch den Tagebau jetzt nach unten befördert. Genau. Und der ist verschwunden.
Wir stellen schon fest, Sie hatten eine ganze Menge Spaß. Auch Neues entdeckt, aber auch viel Freude. Wir hören jetzt mal eine Musik und dann möchte ich Sie fragen, Jörg-Christian?
Genau, zu der Musik möchte ich auch kurz was sagen.
Ja.
Und zwar, die habe ich eigentlich erst nach unserer ersten Etappe entdeckt. Die ist von Michael Nyman, das ist ein Filmmusikkomponist. Der hat die Musik geschrieben für das Piano zum Beispiel. Und das Stück heißt Floating. Und für mich illustriert nichts besser diese Stimmung in den Maisfeldern und dieses gedankenverlorene Gehen über Wege, als dieses Stück von Michael Nyman, in das wir mal reinhören.
Ein Land, zwei Reporter, 12 Etappen. Über die erste haben wir gerade was gehört. Ja, Christian Schillmüller ist unterwegs mit Dirk Gebhardt. Sie sind Fotograf, ich habe schon mehrfach gesagt, Professor für Bildjournalismus an der Fachhochschule in Dortmund. Eine Mundharmonika hatten Sie nicht dabei. Wie haben Sie sich unterhalten? Gab es Langeweile auf Ihren bisherigen Abschnitten?
Also Langeweile ist uns nicht aufgekommen. Im Grunde genommen haben wir uns dann auch häufiger mal die Frage gestellt, ja, wo gehen wir eigentlich weiter noch lang? Wo wollen wir hin? Was bezwecken wir mit dem Ganzen? Uns ist aufgefallen, dass wir auf der einen Seite wirklich wissen wollen, wie lebt es sich eigentlich in Deutschland? Gibt es noch einen Unterschied zwischen dem westlichsten und dem östlichsten Punkt und diesem ganzen Niemandsland, was dazwischen ist? Wenn der Jörg-Christian mal kurz die Karte aufschlägt, dann können wir das mal jetzt zumindest anhören.
Damit wir auch wissen, wie es weitergeht.
Genau, wir haben nämlich einfach eine Linie gezogen, von West nach Ost, ziemlich gerade, die wir nur leicht korrigiert haben, weil wir zwei größere Städte, nämlich Kassel und Leipzig, mitnehmen wollten. Wir wollten auch gucken, wie sieht das eigentlich in größeren Städten aus in Deutschland. Wir gehen also dann, das kann am besten der Jörg-Christian jetzt sagen, lang so genau?
Also ich sag mal, wahrscheinlich werden wir zwischendurch so bisschen diesen Duracell-Häschen-Modus brauchen, um das alles zu schaffen, dass man wirklich viele, viele Kilometer rattert am Tag. Denn wir haben jetzt noch 690 vor uns und wir kommen also jetzt in der nächsten Etappe von Grevenbroich bis Wermelskirchen, dann müssen wir in Zons über den Rhein. Dann gehen wir Richtung Attendorn, durch Sauerland, Kassel, dann sind wir schon in Thüringen. Wir wollen den Kyffhäuser streifen, dann kommen wir in Leipzig vorbei und dann geht es so ungefähr über Kamenz und die Oberlausitz bis nach Görlitz. Und es ist so, dass wir sind tatsächlich auch angewiesen auf die Menschen, weil natürlich können wir finanziell Hotels bezahlen, aber wir möchten eben unbedingt auch immer wieder bei Leuten schlafen, die eben Geschichten für uns haben. Und ein Beispiel ist, wenn alles klappt, werden wir in Zons in der Garderobe der Freilichtbühne schlafen beispielsweise, weil der Heimatverein gesagt hat, wir kriegen sie unter. Und wir haben jetzt auch schon, eine Hörerin hat gemailt aus Naumburg-Saale und dann kriegen wir so Angebote auch.
Also das kann man natürlich auch noch alles verfolgen. Wir haben zusätzlich zu unseren Sachen, die wir hier im Deutschlandfunk machen, auch noch eine Website, Ein Jahr Deutschland. Da sind Blog-Einträge, Reportagen, die ganzen Geschichten nochmal im Detail. Also wer uns da folgen will, der kann immer up-to-date bleiben.
Finden wir also auf der Seite deutschlandfunk.de. Und wir laden Sie wieder ein oder Sie melden sich von zwischendurch dann, ne, auf der nächsten Etappe. Auf jeden Fall hier im Sonntagsspaziergang.
Genau, die nächste Etappe kann sein, dass wir uns dann sprechen morgens in Zons auf der Fähre über den Rhein.
Ja, wunderbar. Kann man eigentlich, also nicht, dass das jetzt für mich persönlich in Frage käme, kann man eigentlich mitlaufen bei Ihnen, wenn da einer des Weges kommt und sagt...
Ja, definitiv. Das ist auch so ein bisschen unser Wunsch, weil dann können wir den Leuten ja auch mal auf den Zahn fühlen und sie uns. Und wir haben eine Interaktion, die auch für die Hörer und für unsere Leser dann letztendlich Mehrwert erzeugt.
Also ich wollte auch sagen, es ist uns besonders wichtig, dass Leute mitgehen. Also wir haben nicht nur Freunde und Verwandte, wir haben auch schon, also gerade bei der ersten Etappe haben Leute gefragt, ob sie mitgehen dürfen. Und wir sagen immer, natürlich könnt ihr mitgehen, denn uns ist es ist uns wichtig, dass man dieses Wandern eben teilt und dann auch, wenn man 3, 4, 5 Stunden mit jemandem hat, einfach auch mehr erfährt über die Menschen und über das Land.
Und deswegen sind Sie bei uns im Sonntagsspaziergang genau richtig. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute besucht haben.
Sehr gerne.
Dirk Gebhardt und Jörg Christian Schillmöller. Toi, toi, toi für die nächste Etappe.
Schönen Tag noch.
Und Sie, meine Damen und Herren, werden live mit dabei sein. Jetzt die Nachrichten, gleich geht's weiter im Sonntagsspaziergang.
Straten haben und Land.